Offenherzig mit Katrin Löffel.
Offenherzig bedeutet für mich, neugierig durch die Welt zu gehen, tolerant auf Menschen zu treffen, ihr Leben kennenzulernen, auf persönliche Art und im Kleinen wie im Großen, in allen Lebensbereichen, das Anderssein zu feiern. Ich bin Katrin Löffel und ich werfe jetzt mit euch gemeinsam einen Blick auf das bunte Leben. Mit der Sendungsreihe Offenherzig stelle ich euch genau diese Menschen vor, die ihre alternativen Lebensentscheidungen mit uns teilen möchten. Sie tragen ihr Herz offen auf der Zunge und wir hören offenherzig hin. Heute spreche ich mit Mira Ungewitter. Wir sprechen über Glaube, Religion und Feminismus. Vielleicht zwei Sachen, die auf den ersten Blick nicht so gut zusammenpassen. Schauen wir mal, was im Gespräch rauskommt. Ich habe auf jeden Fall einige Fragen vorbereitet. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wie Mira und ich uns kennengelernt haben. Wir haben gemeinsam Kölsch getrunken, aber nicht in Köln, da kommt Mira nämlich auch her, sondern in Wien, in der einzigen Kneipe, in der Karnevalsmusik und Kölsch ausgeschenkt wird, am Weiberfastnachtsdonnerstag. Und jetzt, liebe Mira, stell dich doch einmal ganz kurz selbst vor.
Mein Name ist Mira Ungewitter, wie das schlechte Wetter. Ich bin Kölner Wahlwienerin, seit jetzt rund 5 Jahren lebe ich in Wien. Ich bin Pastorin hier in Wien in der Projektgemeinde, der Name ist Programm. Wir sind eine junge Kirche mit vielen Visionen und Projekten. Ich bin zusätzlich Autorin, ich habe ein Buch geschrieben, Roadtrip mit Gott, und arbeite gerade an einem zweiten Buch, das sich eben genau mit der Thematik beschäftigt, Glaube, Religion, Gott und Feminismus. Darüber hinaus fahre ich einen alten VW-Bus, den ich sehr, sehr liebe.
Um deinen Bulli, Karl, geht es ja auch in deinem Buch, zumindest in dem letzten. In dem neuen geht es jetzt um Feminismus und Kirche. Ist denn Glaube männlich?
Nein, ich glaube auf gar keinen Fall, dass Glaube männlich ist. Aber was man natürlich sagen muss, dass Glauben, dass Religion oder Religionen im Plural natürlich wie sehr vieles auf dieser Welt sehr lange männlich oder patriarchal geprägt worden sind. Das finde ich, kann man schon sagen. Das gilt auch für die unterschiedlichen Schriften, die entstanden sind. Ich bleibe jetzt mal quasi bei meinen Leisten. Also natürlich, wenn man sich biblische Texte beispielsweise anschaut, muss man sich immer klar machen, dass ein Großteil dieser Geschichten von Männern für Männer auch geschrieben worden sind, aber eben nicht alle. Und bei genaueren Hinschauen kann man gerade auch in biblischen Texten und auch in der Kirchengeschichte immer wieder sehr, sehr revolutionäre feministische Gedanken finden.
Könntest du uns denn bitte einen solchen Gedanken aus der Bibel vorstellen?
Ja, natürlich. Für mich ist so einer der Kernpunkte, und da muss man jetzt gar nicht so theologisch tief bohren, ist, dass wenn man sich zum Beispiel die 4 Evangelien anschaut, also die 4 Evangelien sind ja Texte, die versuchen, möglichst nah die Biografie, aber auch eine gewisse Theologie von Jesus von Nazareth zu erzählen. Und wir Christinnen glauben ja daran, dass Jesus von den Toten quasi auferweckt worden ist. Und jetzt ganz unabhängig davon, ob man daran glaubt oder nicht, beschreiben alle diese 4 Texte, dass diese erste Erscheinung und damit das wichtigste oder einer der wichtigsten Punkte des Christentums von Frauen bezeugt worden sind. Und das ist für Texte in der damaligen Zeit so revolutionär und so ungewöhnlich, weil Frauen beispielsweise damals gar keinen Zeuginnenstatus, also auch gar keinen Rechtsstatus beispielsweise hatten. Und das ist für mich fast einer der Punkte, die diese ganze unglaubliche Geschichte so glaubhaft macht, weil wenn man sich das ausgedacht hätte, hätte man sich sicherlich was Besseres überlegt. Da werden einfach Frauen ganz, ganz früh berufen und eigentlich auch als Apostelin berufen. Also vielleicht kennen auch die nicht so ganz bibelfesten Leute Maria von Magdala oder umgangssprachlich häufig Maria Magdalena genannt, die ja auch in vielen Filmen oder Büchern oder in der Kunstgeschichte vorkommt. Sie ist eigentlich die erste Apostelin. Also sie wird beauftragt, diese frohe Nachricht, dass der Tod überwunden ist, zu verkündigen. Und somit ist ja Maria von Magdala, wenn man so möchte, erste Apostelin. Und genau, das ist zum Beispiel eine jetzt ganz kurz gefasst fast Frauenfigur, die ich sehr bewundere, sehr schätze, ja, die für mich einen ganz besonderen, eben auch feministischen Anklang hat.
Natürlich, die Kirche ist patriarchalisch geprägt. Oft wurde auch Religion gegen Frauen genutzt oder als Rechtfertigung für Diskriminierung von Frauen oder anderen Gruppen. Wie stehst du denn dazu, dass etwas, an das du so fest glaubst, eigentlich gegen dich verwendet wird als Frau?
Ja, das ist mir in der Tat natürlich äußerst gut bekannt. Also gerade auch aus dem religiösen Kontext oder christlichen Kontext, aus dem ich komme. Also ich komme aus dem freikirchlichen Bereich. Da gibt es sehr ähnlich wie beispielsweise auch in der katholischen Kirche immer noch große und starke Strömungen, die Frauen allerhand verbieten wollen. Also das gilt für Pastorinnen beispielsweise. Also dass viele auch sagen, eigentlich dürften Frauen gar nicht Pastorin sein, weil es einfach ein, zwei biblische Stellen gibt, die beispielsweise eben behaupten oder die sagen, Frauen sollten in Gemeinden, in Kirchen schweigen. Das hat einen gesamthistorischen Kontext, in dem das zu verorten ist. Aber gerade weil ich glaube, dass vor Gott alle Menschen gleich sind und gleich sein müssen, egal was sie tun, wo sie herkommen, welches Geschlecht sie haben, wen sie lieben. Also diese Gleichheit, die sich einfach auch in so einer göttlichen Liebe widerspiegelt. Das ist das, was mich antreibt, quasi von innen aus diesem System heraus, diese Strukturen auch zu bekämpfen. Also nicht einfach nur außen zu stehen und zu sagen, das ist alles scheiße und blöd, sondern mit dieser festen Überzeugung da auch als Frau berufen und in jeglicher Form gleichwertig, wenn manchmal nicht sogar ein bisschen besser, zu sein, dafür einzustehen, dass sowohl in Kirchen, aber auch gesamtgesellschaftlich Frauen einfach oder Menschen, die sich als weiblich bezeichnen, ja, dafür die Rechte zu kämpfen.
Ist das, was du tust, für die Rechte von Frauensternchen zu kämpfen?
Ein Teil sicherlich auch. Also das gehört zu meiner sicherlich auch pastoral gewachsenen Identität der letzten Jahre mit dazu, eben weil ich einfach auch an so viele Ungerechtigkeiten gestoßen bin. Und das hat sicherlich auch meinen Blickwinkel nochmal verschärft. Also ich würde sagen, dass ich, solange ich denken kann, Ungerechtigkeit schon immer irgendwie scheiße fand. Aber je älter man wird oder zumindest je älter ich geworden bin und je stärker ich das auch gerade in christlichen Kreisen feststelle, desto größer ist da so auch ein bisschen meine Kampfeslust in der Tat auch geworden. Und in der Hoffnung, einfach natürlich nicht nur für sich selber zu kämpfen, sondern dann gleichzeitig mit anderen Menschen zusammen für andere Menschen mit einzustehen.
Du hast schon erzählt, du bist Teil der Projektgemeinde. Kannst du uns ein bisschen was erzählen, was ihr eigentlich so macht?
Der Name, habe ich eben schon gesagt, ist ein bisschen Programm. Diese Kirche gibt es jetzt seit 20 Jahren. Und sie haben einfach, die Leute, die das damals gestartet haben, haben sich gedacht, wir schauen einfach mal, was daraus wird aus diesem Projekt und haben den Namen dann sozusagen zum Projekt gemacht. Die Projektgemeinde ist auch aus einem Bauprojekt mit heraus entstanden. Und zwar hat es ein Mehrfamilienhaus gegeben, das dem Baptistenbund, also die Projektgemeinde ist eine Baptistengemeinde, gespendet worden ist mit einem karitativen Auftrag. Und hier ist dann das erste Projekt entstanden, und zwar ein Studentenwohnheim, oder das nennt sich auch Studentenwohnprojekt. In diesem Projekt lebe ich auch. Also ich lebe quasi wie in so einer riesigen WG, aber in einer eigenen Wohnung. Das ist sehr schön. Hier ist im Keller, im Partykeller, die Gemeinde damals entstanden, ist dann größer geworden. Und jetzt haben wir seit insgesamt knapp 6 Jahren ein weiteres Bau-Kirchenprojekt. Das ist ein alter Ballsaal im 2. Wiener Bezirk. Den renovieren wir und restaurieren wir mit der Idee und der Vision, neben diesem wunderschönen Ballsaal, der dort ist, ein Coworking-Space und ein Kaffeehaus entstehen zu lassen. Also das einfach zu einem schönen Ort für die Nachbarschaft werden zu lassen. Wir haben weitere Visionen für den Saal, dass der einfach, also uns als Kirchenraum dient, aber dass der eben auch für andere coole Projekte beispielsweise genutzt werden kann.
Also wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich gar nicht, wie viel Raum Religion oder Glaube in meinem Leben überhaupt einnimmt. Auch in meinem Bekanntenkreis wird vielleicht mal ein Gott sei Dank gesagt oder vielleicht mal ein Stoßgebet Richtung Himmel geschickt. Aber wie integrierst du den Glauben oder die Religion in deinen Alltag? Kann man sich das so vorstellen, dass du am Abend neben dem Bett kniest, die Hände faltest und zur Mutter Gottes betest?
Nein, so sicherlich nicht. Also du hast ja gerade schon unterschieden zwischen Kirche und Religion. Ich würde vielleicht noch so die Komponente einfach auch Glaube oder persönlichen Glauben noch mit reinnehmen. Und der hat natürlich mein Leben auch geprägt und prägt es auch heute noch. Also dazu knie ich mich jetzt eher seltener vors Bett und ich bete auch eher weniger zur Mutter Gottes. Also als Protestantin schätze ich Maria als Frau sehr stark, aber ich bete jetzt nicht zu ihr. Ich bete natürlich in der Tat, aber das ist, glaube ich, alles sehr viel unkomplizierter, als man sich das vorstellt. Es ist einfach wie so ein inneres, sag ich mal, Zwiegespräch. Das können aber auch einzelne Gedanken sein. Ein Kommilitone hat das mal schön ausgedrückt, so vor Gott zu denken. Also das kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen. Und ist was mich so durch den Alltag ein wenig mit begleitet, aber jetzt bei mir ganz persönlich nicht an bestimmte Rituale gebunden ist. Also ich kenne viele Leute, die das machen, die sich irgendwie morgens auch ganz bewusst eine Zeit nehmen. Ich bin morgens meistens eher so mittelmäßig gut gelaunt und da halte ich das eher irgendwie innerlich kurz so beim Aufwachen, dass ich schon darüber nachdenke oder auch Sorgen oder Ängste oder Sachen, wofür ich dankbar bin, im Gebet unterbringe. Aber ja, da würde ich schon sagen, dass ich das widerspiegelt, aber sehr, sehr unsichtbar im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt bin ich natürlich Pastorin, das heißt, kirchliches, Gottesdienste, Andachten etc. prägen natürlich auch mein Berufsleben. Und hier bin ich selber auf dem Weg, eine Balance zu finden. Also, weil wenn man es beruflich macht, ist es schon so, dass es dann auch in Anführungsstrichen Arbeit ist und man sich so seine eigenen spirituellen Räume suchen muss.
Ich musste gerade bei deiner Erzählung an eine sehr gute Freundin von mir denken. Sie ist selbst Yoga-Lehrerin und ich habe sie mal gefragt, ist das denn für dich Yoga, wenn du uns Unterricht gibst? Und sie meinte dann, nein, gar nicht. Sie muss sich da schon ihre eigenen Räume gestalten oder sich selbst darauf fokussieren, um auch wirklich Yoga so machen zu können, damit es auch einen Effekt hat auf den Geist oder auf den Körper. Ist das vergleichbar damit?
Das ist absolut vergleichbar. Einer meiner besten Freundinnen ist auch Yoga-Lehrerin und wir kommunizieren eigentlich fast jeden Tag irgendwie per Voicemail miteinander und stellen auch immer wieder diese Parallelen unserer Berufe zum Teil gerade in diesem Bereich auch fest, dass man ja dann auch für andere Leute eben Ansprechpartner ist und einfach auch eine gewisse Projektionsfläche ist. Und das ist so der Vor- und der Nachteil, wenn man so seine Berufung, seine Leidenschaften zum Beruf auch machen kann. Das ist ganz viel Privileg, da ist ganz viel richtig Schönes, aber es ist dann auch ein Beruf. Und das ist wirklich auch eine Herausforderung zu schauen, wo bleib ich da? Und ich kann auch kaum in einen Gottesdienst gehen oder irgendwas auch im privaten Bereich, ohne dass mein Arbeitskopf nicht irgendwie auch rattert und sich denkt, ah ja, das finde ich gut, das finde ich schlecht, das könnte man auch so machen oder das nicht. Also das war was ich mir, glaube ich, zu Beginn meiner Arbeit auch vielleicht hätte vorstellen können, aber das habe ich schon auch ein wenig unterschätzt. Aber das kann man sehr gut eben auch vergleichen, ja.
Immer mehr Menschen beschäftigen sich ja auch zum Beispiel mit Achtsamkeit oder Meditation. Ist das eine andere Art von Glaube?
Das kann ich jetzt natürlich schlecht pauschal sagen, aber ich musste eben, als du mich gefragt hast, dass jetzt irgendwie Religion oder Kirche für die wenigsten Leute eine Rolle spielt, habe ich kurz darüber nachgedacht. Ich würde schon sagen, also das würde ich unterschreiben, dass Kirche, Gott sei Dank, muss man sagen, an vielen Stellen einfach auch nicht mehr die Relevanz hat. Also wenn man sich 2000 Jahre Kirchengeschichte anschaut, verstehe ich sehr häufig diese Nostalgie von Kirchenleuten nicht so nach dem Motto, früher war alles besser. Naja, da hat man auch sehr viel mit Zwang und Ängsten und Hölle gearbeitet und Kirche hat einfach auch einen ganz anderen sozialen Raum eingenommen, also auch im Positiven beispielsweise. Und diese Zeiten sind zumindest in vielen mitteleuropäischen Gebieten vorbei. Das gilt bei weitem nicht für die ganze Welt, das muss man auch mal dazu sagen. Dennoch glaube ich, dass im Menschen ein spirituelles Bedürfnis mit angelegt ist und sicherlich auch eins nach Achtsamkeit, nach Sinnfragen, nach der eigenen Existenz. Und ich beobachte das auch und ich beobachte das aber auch sehr positiv eigentlich, dass Menschen schon schauen, wo sie dafür Räume finden, eben in Achtsamkeit, in Yoga, in Meditation und sich dort Sachen suchen. Und das würde ich erstmal irgendwie auch positiv wahrnehmen wollen. Und ich schaue ja auch dort für mich nach. Was ist etwas, was mir gut tut? Was ist ergänzungswürdig auch für mich und für meinen eigenen Glauben beispielsweise? Ja.
Ja, Religion ist etwas, was dir gut tut oder du schaust danach, was tut dir gut. Religion wurde aber ganz lange als Rechtfertigung für ganz schlechte Sachen wie Ablass, wie Angst, wie auch Hexenverbrennung ist so ein Ding, wo Religion vorgeschoben worden ist. Wie stehst du dazu?
Wobei man, ich finde, ich habe gerade schon mal über den oder in der letzten Zeit häufig über den Begriff, Entschuldigung, dass ich da so reingrätsche, Hexenverbrennung nachgedacht. Eigentlich müsste man da eigentlich sagen, es war eine Frauenverbrennung. Also man hat ja letztendlich einen ganz großen Frauenmord einfach begangen. Ich finde, das sollte man, also da braucht es, glaube ich, auch nochmal eine Aufarbeitung. Also das würde jetzt vielleicht in den Rahmen sprengen. Aber das legitimiert es, finde ich, an einiger Stelle so ein bisschen so.
Ja, ich habe zuletzt jetzt eine Ausstellung gesehen zum Thema Geschlecht. Und hier wurde auch natürlich so Gender, soziales Geschlecht, auch wie lebe ich mein Geschlecht, wie lebe ich das aus, wie zeige ich das nach außen, aber natürlich auch, wie wurde das Geschlecht in der Geschichte wahrgenommen. Und Religion hat hier immer einen großen Einfluss drauf gehabt, wie Frauen in der Gesellschaft wahrgenommen worden sind und auch gegebenenfalls, wie stark oder wie weniger stark sie diskriminiert worden sind.
Und es ist ja auch nicht so, dass, also ich habe jetzt erstmal natürlich auch die negativen oder kritischen Aspekte genannt, weil ich das immer ganz wichtig finde, dass man sich dieser, sage ich mal, Traditionen oder auch dieser Geschichte bewusst macht. Natürlich hat aber auch Kirche und Religion natürlich auch viel Gutes geschaffen oder macht ja auch nach wie vor viel Gutes. Also ich glaube, da ist es immer ganz wichtig, wie überall einfach sehr differenziert hinzuschauen. Und um an die Frage anzuknüpfen, will Religion etwas Gutes? Ich würde aus meiner Perspektive auch nochmal unterscheiden. Ich glaube, dass Gott grundsätzlich etwas Gutes möchte, auch wenn alles, wenn man sich die Welt und die Nachrichten anschaut, häufig dagegen spricht, glaube ich dennoch, dass die Grundlage des Wesen Gottes, wenn man das mit menschlichen Worten überhaupt beschreiben kann, Liebe ist. Und was Menschen daraus machen und gemacht haben, steht für mich dann auch nochmal auf einem anderen Blatt. Also nicht, dass ich das negieren wollen würde oder dass ich nicht auch meine großen Fragen, Ängste, Zweifel und auch manchmal Wut auf Gott habe. Also das gibt es auch. Aber so in diesem Grundsatz würde ich sagen, das ist Liebe. Und überall, wo Liebe, bedingungslose Liebe sich ergibt zwischen Menschen, welchen Form von Beziehungen oder Beziehungsgeflechten auch immer. Das meine ich jetzt gar nicht nur amorös, sondern einfach so alles, wo was passiert, würde ich sagen, dass da Gott hoffentlich auch in irgendeiner Form spürbar oder sichtbar wird.
Ich würde trotzdem gerne nochmal auf die amorösen Beziehungen zu sprechen kommen, denn zuletzt gab es den großen Skandal, wo der Segen homosexuellen Paaren verwehrt worden ist. Wie stehst du dazu?
Ja, das ist natürlich ein großer Skandal, wie ich finde. Also vor allem, wenn man sich das anschaut, was dann alles sonst so gesegnet wird. Also da sind gerade in der katholischen Kirche ist man da ja relativ segensoffenherzig, was alle möglichen Gegenstände angeht. Und dass man das dann Menschen verwehrt, die sich lieben und die ja auch einfach sich einen Zuspruch für ihre Liebe und ihre Verbindung wünschen, das finde ich ganz, ganz schlimm. Und da müsste man sich auch nochmal klar machen, was ist Segen? Segen ist Zuspruch, jemandem etwas Gutes sagen, wünschen wollen, mit auf den Weg geben wollen. Das ist letztendlich so ein Begriffsfeld, was Segen beschreibt. Und wie man das überhaupt jemandem verwehren kann, ist mir ein ganz, ganz großes Rätsel. Und kann ich persönlich nicht nachvollziehen, kenne aber natürlich gerade diese Debatten auch eben aus freikirchlichen Kontexten, aus denen ich komme, genau, gegen die ich aber auch genauso da auch ankämpfe. Und bei uns in der Gemeinde ist es so, wir haben sehr viele Mitglieder auch aus dem queeren Bereich. Und wenn man mich jetzt persönlich fragen würde, ob ich ein Paar segnen würde, würde das für mich vollkommen nicht zur Debatte stehen, das nicht zu tun. Also ich würde segnen, so, damit man jetzt keine Missverständnisse hat. Genau.
Welchen Stand haben denn aktuell Frauen in der Kirche?
Das muss man sich dann von Kirche zu Kirche anschauen. Also in der katholischen Kirche ist es ja nach wie vor so, dass Frauen nicht zur Priesterweihe zugelassen sind. In den protestantischen und den evangelischen Landeskirchen, das ist je nach Land auch nochmal unterschiedlich benannt. Also, aber ich sag mal, die lutheranischen protestantischen Kirchen, da ist es, glaube ich, soweit ich weiß, fast weltweit so, dass Frauen auch als Pastorinnen und Pfarrerinnen arbeiten können und dürfen. Das ist einfach auch nochmal so ein bisschen von der Perspektive unterschiedlich. Im Freikirchentum, das ist auch eine protestantische Strömung, also es gehört zur protestantischen Konfessionsfamilie mit dazu. Ich persönlich bin jetzt auch noch Baptistin, das ist eine 400 Jahre alte Konfession, die so im Laufe der Reformation auch mit entstanden ist. Der Hauptunterschied ist, dass wir keine Kinder und keine Babys taufen, weil wir glauben, dass jeder Mensch sich selber dafür entscheiden muss. Wir treten auch dafür ein, dass Staat und Kirche zu trennen sind, also das nur nebenbei. Und innerhalb des Freikirchentums ist es recht unterschiedlich. Es gibt Pastorinnen und es gibt viele Freikirchen, die Pastorinnen auch ganz normal anstellen. Aber es gibt auch in dem Bereich sehr viele, kann man da konservativ sagen, Gemeinden, die sagen, nein, Frauen dürfen in diesen Ämtern nicht sprechen und arbeiten. Und das muss man dann irgendwie miteinander aushalten, was nicht immer ganz leicht ist.
Natürlich muss man da aber berücksichtigen, dass Frauen ja trotzdem mitarbeiten. Also sie dürfen zwar das Amt nicht besetzen, aber die Kirche ist durchaus abhängig auch, würde ich jetzt fast behaupten, von der Arbeitsleistung von Frauen.
Ja, das man kann das kurz zusammenfassen, alle Pflichten, keine Rechte. Alle Pflichten, keine Rechte ist ein Status, den man sehr häufig auch in Kirchen findet, aber der Widerstand wird größer. Den gab es schon immer und der wird jetzt einfach noch lauter. Also wenn man so im deutschsprachigen Bereich schaut, so die Aktion Maria 2.0 beispielsweise, die sich ja auch stark dafür einsetzt, aber auch in anderen protestantischen Kreisen werden da die Stimmen lauter. Und wenn man sich die theologischen Fakultäten anschaut, kriegt man auch mit, dass da eine steigende Anzahl von Frauen als Studierende zu verzeichnen ist. Also man darf gespannt sein.
Wenn man dir auf Social Media folgt, dann entdeckt man ziemlich schnell den Hashtag Casual Priest. Was ist das denn genau?
Casual Priest ist ein Label, das ist von einer schwedischen Designerin Maria Sjördin. Die ist vor Jahren mal von einer befreundeten Pastorin in Schweden gebeten worden, ein Collarhemd zu quasi designen, was einfach so ihrem weiblichen Körper mehr entspricht als so diese etwas sackigen Hemden. Ein Collarhemd, das sind so Hemden, die dann am Kragen diesen weißen Zipfel in der Mitte haben. Also sieht man ab und zu. Und das ist eigentlich die priesterliche Freizeitbekleidung. Also da kommt das ursprünglich her, dass katholische Priester, wenn sie jetzt in ihrer Freizeit im Dorf und in der Stadt unterwegs waren, sollen die als auch erkennbar sein. Und da kommt ursprünglich dieses Hemd halt her, dass sie nicht den ganzen Tag halt in so einer langen Kutte rumlaufen. Und bei Casual Priest war es dann so, dass damit die Idee geboren war, einfach für Frauen, also für weibliche Pastorinnen, Pfarrerinnen, Bischöfe, Kleidung zu entwerfen, also klerikale Kleidung. Und ich habe die Designerin beim Kirchentag in Berlin vor einigen Jahren kennengelernt, habe mir da auch so ein Teil gekauft, einfach weil ich festgestellt habe, dass es schon einen Unterschied macht, ob man erkennbar ist oder halt auch nicht. Und glaube an der Stelle, dass auch so eine optische Repräsentation das Bild auch verändert. Die meisten weiblichen Geistlichen haben natürlich eine Geschichte auch zu erzählen, wie sie, also das gilt natürlich auch für unsere männlichen Kollegen, aber wir haben da schon nochmal ein besonderes Feld. Und so hat sich quasi rund um die Kleidung auch ein gewisser Aktionismus einfach entwickelt und wo man sich einfach austauscht weltweit. Und das kann man dann auf der Instagram-Seite beispielsweise auch sehen. da sieht man, wie schön es auch sein kann, wenn es keine so viele Role Models gerade gab, weil man die dann einfach selber sein kann und neu erfinden kann. Und das ist irgendwie auch ganz schön. Und da steht für mich auch Casual Priest mit dazu. Und ich trage es ganz gerne, wie gesagt, vor allem in der Öffentlichkeit. Wenn ich jetzt beispielsweise, wir haben eine große Flüchtlingsintegrationsarbeit und wenn ich da bei Asylverfahren mit dabei bin oder beispielsweise bei Demonstrationen oder auf dem Christopher Street Day, dass man einfach sieht, ja, ich bin Frau, ich bin geistlich, ich bin Pastorin, bin auch sichtbar und hier möchte ich aber auch meine Solidarität mit zum Ausdruck bringen.
Ist die Vernetzung der Frauen untereinander der Schlüssel zum Erfolg in deinen Augen?
Ich weiß nicht, ob es der einzige Schlüssel ist, aber es ist sicherlich auch ein Schlüssel. Also es tut auf jeden Fall gut. Natürlich ist das durch die Digitalisierung der letzten Jahre, hat das nochmal Fahrt aufgenommen. Ich glaube, das gilt für alle Berufe oder für alle Sachen, dass es sich, also dass es gut tut, von anderen Menschen zu hören, wie es ihnen mit Situationen geht, sich auszutauschen, sich zu bestärken, sich manchmal auch irgendwo auskotzen zu können, so aus so einer unsichtbaren Ecke rauskommt und einfach vieles sichtbar wird und somit auch vielleicht etwas normaler wird. Und da würde ich schon sagen, dass das ein Schlüssel ist, wahrgenommen zu werden. Ja.
Und was sind die anderen Schlüssel? Wie kannst du was verändern?
Puh, ich glaube, das ist immer schwierig, das über sich selber zu sagen. Also ich glaube, man sollte einfach das tun, was man für gut und richtig hält. Und hoffen, dass sich etwas verändert. Und das wird sich dann meistens in der Rückschau zeigen, ob das funktioniert hat oder nicht. Also ich kann das tun, ich kann andere Menschen, andere Frauen, Studierende ermutigen, mutig auch ihren Weg zu gehen, Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen, da durchzugehen und hoffe, dass einfach... Es gibt diesen Satz, die Welt ändert sich nicht durch deine Meinung, aber durch dein Vorbild. Und da würde für mich so ein bisschen die Hoffnung einfach mit drin liegen.
Verstehe ich das richtig? Ist dein eigener Glaube dein Antrieb dafür, etwas an der Kirche zu verändern, so wie sie ausgelebt wird?
Ich überlege jetzt gerade. Also ich würde sagen, dass in der ursprünglichen Entstehungsgeschichte, wie Kirche und Gemeinden entstanden sind, Frauen von Anfang an eine große tragende Rolle mitgespielt haben. Also ich würde gar nicht sagen, die Kirche war, und ich meine jetzt so ums Jahr, also null rum, ja, also als diese kleine christliche Gemeinschaft entstanden ist, war es das Revolutionäre, dass entgegengesetzt der gesellschaftlichen Norm, in der Frauen ja gesamtgesellschaftlich unterdrückt waren, hat das Christentum an der Stelle eigentlich eine Tür geöffnet, Frauen zu berufen, Frauen in der kirchlichen, gemeindlichen Versammlung, hieß es damals, gleich werden zu lassen. Und ich finde, diesen Geist, den es von vornherein gab, den immer wieder neu sichtbar zu machen und zu verstärken und zu bestärken und für Kirche von heute immer neu ins Gedächtnis zu rufen. Das ist sicherlich auch ein Teil meiner Arbeit und meiner Bestrebungen, auch als Pastorin. Das würde ich schon sagen, ja.
Du hast dich jetzt schon das ein oder andere Mal auf die Bibel bezogen. Sind die Geschichten daraus denn überhaupt noch aktuell?
Also ich würde sagen, natürlich, da kommt das, also die Bibel ist das, worauf sich natürlich auch der Glaubensüberzeugung oder auch Tradition auch mit stützen. Und ich finde es mal ganz wichtig, dass man die Bibel im historischen Kontext liest, bearbeitet und versucht zu verstehen und dann zu schauen, was ist davon heute noch oder wieder relevant. Das braucht ein bisschen was. Also ich glaube, es ist irgendwie, es gibt Texte, die sind schön, die kann man so gut lesen. Andere Texte muss man einfach in ihrer Historizität wahrnehmen. Daher glaube ich es schon, dass es wichtig ist. Und ich schätze einfach, also ne, man denkt so an Bibel und es ist irgendwie so verstaubt und so alt, aber dass wir damit auch einen Kulturschatz haben unter anderem, dass man denkt, meine Fresse, diese Texte sind tausende von Jahre alt, sie gibt es heute noch. Da muss doch ein klitzekleines bisschen was dran sein, was zumindest neugierig macht. Das heißt gar nicht, dass man das alles gut finden muss. Aber ich finde es spannend, so auch mit historischen Personen, die mal gelebt haben, in eine Form von Kontakt zu treten und sich denken, ja, wow, was haben die so erlebt und durchgemacht und was kann ich davon lernen? Das ist schon was mich irgendwie auch immer wieder bewegt. Und dann ist es natürlich, ich habe Theologie studiert, das heißt, ich habe die alten Sprachen gelernt. Also da geht es auch viel, dass man irgendwie Texte zum Beispiel auch mal im Urtext oder in ihrer eigenen Kultur verstehen kann. Und da würde ich schon sagen, sind ganz spannende Sachen dabei.
Das heißt, das ist nicht nur Interpretationssache, sondern auch Übersetzungssache?
Ich würde schon sagen, also ich glaube, Interpretation hat immer so einen schlechten Beigeschmack, aber es ist natürlich alles Interpretation. Also du hast einen Text und den legst du aus und Texte werden damit interpretiert. Das ist so, aber ich finde das gar nicht schlimm. Also es macht die Texte deswegen nicht mehr oder weniger wahr. Im Gegenteil, gerade zum Beispiel, es gibt einen Zweig der feministischen Theologie, die einen ganz anderen Blickwinkel auf so einen Text werfen können. Also da würde ich dieses nur einfach streichen wollen. Also nur, weil das lange von sehr männlichen Seiten betrachtet worden ist, sind die deswegen nicht richtig oder normal oder die Norm, sondern es muss interpretiert werden, es muss ausgelegt werden. Ein jüdischer Rabbiner hat mal in dem Kontext gesagt, die Wahrheit liegt im Dialog. Und das, finde ich, gilt auch für diese Texte beispielsweise. Und da kommen Forschungs- und Übersetzungssachen mit hinzu. Also man kann alleine in Übersetzung schon riesige Unterschiede machen. Zum Beispiel, ob man etwas männlich oder weiblich übersetzt. Also zum Beispiel, man kennt ja so eine im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Hebräischen ist die Heilige Geisteskraft, aber weiblich. Also damit habe ich schon ein ganz anderes Bild geschaffen und dann würde ich sagen, ja, das ist, also kann man jetzt sagen, das ist Interpretation. Naja, gut, das ist jetzt einfach ein sprachlicher Fakt an der Stelle. Ruach ist weiblich. Das Griechische hat dann einen männlichen Begriff dafür, Parakletos, aber im Ursprung kann man sagen, es ist die Heilige Geisteskraft. Das ist jetzt so eine Kleinigkeit. Oder zum Beispiel die Schlange. Also das ist ja auch so ein Symbol, die Schlange im Schöpfungsbericht, die Eva verführt, das Böse, das Weibliche. Frauen werden als die böse Schlange irgendwie bezeichnet. Auch hier im Hebräischen, Schlange ist ein männliches Wort. Das hat gar keine weibliche Konnotation, im Gegenteil. Eher eine stark männliche ursprünglich. Und das sind so Sachen, die ich dann irgendwie recht spannend finde und sagen würde, ja, es ist Interpretation, aber sie hat Hand und Fuß, ja, genauso wie wir auch man sich bei der Juristerei werden ja auch Gesetzestexte ausgelegt. Da würde man jetzt ja aber auch nicht davon sprechen, dass das alles irgendwie Larifari ist, sondern sich ja an gewissen Normen orientiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns kurz vorher natürlich schon unterhalten zu dem Thema, Mira und ich. Und wir sind da ganz schnell eigentlich auf die Schöpfungsgeschichte gekommen. Eva und Adam. Eva trägt die Kollektivschuld, weil sie den Apfel an Adam weitergereicht hat. Und da würde mich natürlich jetzt interessieren, Mira, wie passt das für dich zusammen? Stimmt das noch so?
Ja, vollkommener Quatsch. Also diese Schöpfungsberichte, es sind in der Tat zwei, die man aneinander gereiht hat, einfach aus Respekt vor den Texten. Also die Bibel besteht aus ganz vielen unterschiedlichen Texten. Das ist jetzt nicht ein Text, der so runtergeschrieben worden ist. Und man hat ganz viele Texte immer nebeneinander einfach auch stehen lassen können. Ja, also ich habe ja eingehend schon die Evangelien, die sich zum Teil ja auch unterscheiden und unterschiedliche Aussagen haben und Widersprüche haben. Das ist ja alles mit drin. Die Bibel kann das ganz gut aushalten, Widersprüche. Nur wir Menschen tun uns immer unfassbar schwer damit. Das Sinnbild dieser Schöpfungserzählungen, dieser Text will ja gar kein Analysebericht sein, so war es, sondern es ist ein Bild für die Menschheit oder ein Bild für Geschöpftes und Schöpfung. Und ich finde, Eva macht da eigentlich einen recht starken Job. Also sie sehnt sich nach Erkenntnis, sie handelt da, Adam ist schon einfach per se die ganze Zeit sehr, sehr feige und ja, lässt sich dann trotzdem den Apfel geben und da ist ja auch gar keine große Verführung irgendwie dabei. Der nimmt den Apfel und isst den und gibt nachher Eva die Schuld. Aber davon ausgehend dann von einer Kollektivschuld von Frauen zu sprechen, das ist einfach eine absolut einfach dämliche patriarchale Konstrukt der Unterdrückung und lässt sich aus dem Text nicht so schließen. Also nein.
Wie bringst du denn die Schöpfungsgeschichte und wissenschaftliche Erkenntnisse wie zum Beispiel die Evolution zusammen?
Was ich jetzt zu der Schöpfungserzählung schon gesagt habe, dass es einfach ein Sinnbild ist und ich finde ein sehr, sehr schönes Sinnbild und gerade auch dieser Schöpfungsbericht, dieser 7 Tage, der ja auch von einer Entwicklung spricht. Ich finde, das kann man sehr, sehr gut mit einem evolutionären Gedanken, der ja auch sagt, diese Welt ist im Werden, ja, jetzt so ein bisschen so Herr der Ringe mäßig, ist es im Sein, ist es im Werden. Und dass dieser ganz, ganz kurze Text letztendlich sehr schnörkellos, aber doch ganz, ganz, Entschuldigung, fundamental und wunderschön aufschreibt, dass zuerst Licht kommt und Wasser und sich daraus Leben entwickelt und dass die Erde aus sich heraus Leben entwickelt. Das ist in diesem Text auch drinne. Das kann ich extrem gut als einen wunderschönen metaphorischen Text mit der Evolution zusammenbringen.
Vielen lieben Dank, liebe Mira.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich.
Das war die neue Folge von Offenherzig. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Bleibt offenherzig.